das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen guten Abend. Politik und Poker, die liegen manchmal so eng beieinander, dass man in beiden Fällen nicht wirklich darauf wetten möchte, was am Ende dabei rauskommt. Und das war bei dem griechischen Ministerpräsidenten Tsipras auch nicht anders. Erst feuerte er sein Volk an, in einem Referendum all das abzulehnen, was die Gläubiger forderten, damit Griechenland neue Kredite bekommt. Und nun hat er letzte Nacht zum zweiten Mal genau solch harte Reformgesetze durch das Parlament gebracht, die er noch vor Wochen scharf als demütigend zurückgewiesen hatte. Das gelang wieder nur noch mit Hilfe der Opposition. Ob nur Poker oder gewiefte Taktik, im Ergebnis können bald auch in Griechenland Immobilienbesitzer ihre Wohnung oder ihr Haus an die griechischen Banken verlieren, wenn sie ihre Hypothekenkredite nicht mehr bedienen. Jörg Hertle.
Das Angebot an leerstehenden Immobilien ist riesig. Antonis Theodoridis fällt es schwer, sich zu entscheiden. Der 32-jährige Fotograf sucht ein Büro oder Fotostudio in Athen zum Kauf. Für ihn ist eine eigene Immobilie im sechsten Jahr der Wirtschaftskrise in Griechenland der sicherste Weg, das Familienvermögen zu retten. Viele Menschen versuchen zu investieren oder ihr Geld, das auf der Bank liegt, loszuwerden. Und eine gute Gelegenheit, dies zu tun, ist, ein Haus oder eine Werkstatt zu kaufen. Hier in Athen, weil die Preise niedrig sind und weiter fallen werden. Das Immobilienangebot in Griechenlands Hauptstadt könnte bald noch größer werden. Mit der in der vergangenen Nacht beschlossenen Reform des Zivilrechts wird die Pfändung von Immobilien vereinfacht, wenn Kreditnehmer mit Zahlungen in den Rückstand geraten. Mit der Bankenrechtsreform war die Verabschiedung des zweiten Reformpaketes insgesamt ein kleiner Erfolg für Ministerpräsident Tsipras, der allerdings dadurch getrübt wurde, dass er nur mit den Stimmen der Opposition möglich war, denn 36 syrische Abgeordnete stimmten gegen die Reformen oder enthielten sich. Eine der einflussreichsten innerparteilichen Gegnerinnen von Alexis Tsipras ist die Parlamentspräsidentin Zoe Konstantopoulos. Ihr Nein hat den Riss quer durch das Linksbündnis Syriza vertieft. Heute wurde sie zu einem klärenden Gespräch in den Amtssitz des Ministerpräsidenten geladen. In einer Zeit, in der die Regierung, das Parlament und andere staatliche Institutionen vor einer Zerreißprobe stehen, ist es wichtig, dass wir ehrlich zueinander sind und Lösungen finden, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben. Mit der Verabschiedung der Reformen hat Griechenland den Weg freigemacht für neue Verhandlungen. Schon morgen wird eine Delegation der Geldgeber anreisen, um über das dritte Hilfspaket zu verhandeln. Für viele Griechen ist das aber noch kein Zeichen dafür, dass es mit dem krisengeschüttelten Land wieder aufwärts geht. Ich habe ein bisschen Geld auf der Bank. Ich glaube aber, dass es riskant ist und niemand eine Ahnung davon hat, was hier in den kommenden Monaten passieren wird. Es gibt viele Szenarien, die aber alle schlecht aussehen. Das Beste ist, gar kein Geld auf der Bank zu haben. Antonis Theodoridis sucht also weiter nach einer Möglichkeit, wie er das angesparte Geld seiner Familie in sicheres Betongold verwandeln kann.
Ja, und das Thema Griechenland und der Grexit, das hat den medial beinahe allgegenwärtigen CDU-Politiker Wolfgang Bosbach so umgetrieben, dass er im letzten Jahr sogar den Titel als Talkshow-Gast Nummer 1 errungen hat. Nicht, weil er gegen den Grexit ist, sondern dafür. Und aus diesem Grund hat er im Deutschen Bundestag auch gegen Verhandlungen über neue Kredite für Griechenland gestimmt. Für den Fall, dass er überstimmt wird, hat er seinen Rücktritt angekündigt. Aber aus der großen Konsequenz wurde heute doch eher eine Mini-Konsequenz. Jochen Grebert.
Der Tannenhof in Bergisch Gladbach, rheinische Provinz, voll vertäfelt. Hier tagt heute der Kreisverband der CDU. Nicht wirklich ein Medienereignis, eigentlich. Es sei denn, er steht mal wieder im Mittelpunkt, Wolfgang Bosbach. Der Euro-Rebell, der zu allen Griechenland-Hilfspaketen Nein sagte, hat die Nase voll.
Diesen Weg kann und will ich nicht mitgehen. Nicht aus Bockigkeit oder aus Sturheit und schon mal gar nicht, weil man profilierungssüchtig wäre, wie ja gerne unterstellt wird, sondern aus Überzeugung.
Und was nun?
Deshalb werde ich mit Wirkung zum 22. September mein Amt als Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages aufgeben.
Dass sein Posten im Innenausschuss nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Euro oder mit Griechenland zu tun hat, egal. Seine Bühne ist ja ohnehin eine andere. Als Talkshow-Politiker wurde er das Sprachrohr der Euro-Rebellen. Bosbach spricht immer direkt zum Volk, auf allen Kanälen. Von seiner Medienpräsenz können Minister nur träumen.
Ich mache das jetzt seit 5 Jahren mit.
Die Unionsführung auch und kocht vor Wut. Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen, schleuderte ihm Ex-Kanzleramtsminister Pofalla einst entgegen. Generalsekretär Tauber geißelte das Nein-Sagen kürzlich allzu wörtlich Geschäftsmodell und meint damit mediale Inszenierungen wie diese Rücktrittsandeutung im Frühsommer.
Wenn verlangt wird, dass ich wieder einmal Milliardenzahlungen an Griechenland zustimme, werde ich nicht mitstimmen, aber ich werde auch nicht nur Nein sagen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Wiedersehen.
Doch übrig blieb heute im Tannenhof eben nur ein Konsequenzchen. Denn im Grunde bleibt alles, wie es ist. Bosbach bleibt Abgeordneter, Euro-Rebell, wird seine CDU weiter nerven und hat es auch heute wieder geschafft, die Schlagzeilen mit sich selbst zu füllen.
Und wir schauen nach Bayern. Die Pläne der CSU, Flüchtlinge vom Balkan in eigenen Lagern unterzubringen, stoßen weiter auf Kritik. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Judith Rackers.
Der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger lehnte eine solche zentrale Annahmestelle für sein Bundesland ab. Man wolle schnellere Verfahren für alle Asylbewerber, sagte Jäger der ARD. Flüchtlinge vom Balkan würden in ihrer Landessprache darüber informiert, dass sie keine realistische Chance auf ein Bleiberecht hätten. In der ersten Hälfte dieses Jahres hat es bereits mehr Angriffe auf Flüchtlingsheime gegeben als im gesamten vorigen Jahr. Das Bundesinnenministerium zählte bis Ende Juni bundesweit 202 Übergriffe. Davon wurden etwa 85% rechtsextremen Tätern zugerechnet. Immer öfter gäbe es aber auch Täter, die nicht direkt zum Neonazi-Milieu gehörten. Der Skandal um gefälschte Arzneimittelstudien hat jetzt konkrete Auswirkungen. Die EU-Kommission legte die Zulassungen für rund 700 Medikamente auf Eis. Vom 21. August an dürfen die Mittel nur noch in Ausnahmefällen verkauft werden. Für ihre Zulassung hatten die Hersteller gefälschte Studien vorgelegt, die von einem indischen Unternehmen erstellt worden waren. Frankreich hat sich neue Klimaziele gesetzt. Es wurde ein Gesetz verabschiedet, um den Anteil von Atomstrom und den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken. Atomkraftwerke liefern bislang 75% der gesamten französischen Strommenge. In 10 Jahren sollen es nur noch 50% sein. Erneuerbare Energien sollen ab 2030 rund ein Drittel der Versorgung ausmachen. Umweltministerin Royal sprach von einem der fortschrittlichsten Umwelt- und Energiegesetze Europas. An den Börsen gingen die Kurse heute leicht zurück. Der Dow Jones Index gab nach auf 17.732 Punkte, der DAX auf 11.512. Daimler präsentierte in seiner Quartalsbilanz einen Absatzrekord. Mehr dazu von Anja Kohl.
Daimler ist zurück in der Erfolgsspur. Noch vor 3 Jahren steckte der Konzern in der Krise. Audi und BMW fuhren den Stuttgartern davon. Vor allem im stärksten Wachstumsmarkt China. Doch Daimler hat mit einer Flut neuer Modelle, der Straffung des chinesischen Vertriebsnetzes, der verstärkten Produktion vor Ort in Asien aufgeholt. Der Quartalsgewinn ist um 8% auf 2,4 Milliarden Euro gestiegen. Endlich hat Daimler seine Kosten im Griff. Auch hier klaffte lange die Lücke zur Konkurrenz. Daimler hat sie geschlossen. Das freut besonders die Anleger. Sie honorieren schon länger Daimlers Aufholjagd. Vor 3 Jahren die Krise. Seither aber hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Heute nahmen einige Gewinne mit. Chinas Automarkt aber wird in Zukunft langsamer wachsen. Der Opel-Mutterkonzern GM rechnet damit, dass sich der Preiskampf verschärft. Doch neue Käufer rücken nach, der Wohlstand steigt und die chinesische Regierung erwägt anscheinend, die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik zu lockern und Ehepaaren zu erlauben, 2 Kinder zu haben. Bis die dann auch Auto fahren dürften, würde freilich etwas dauern.
In den USA hat die Autopsie der im Polizeigewahrsam gestorbenen Sandra Bland keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod ergeben. Das erklärte ein Vertreter der Bezirksstaatsanwaltschaft in Waller County. Eine Selbsttötung sei wahrscheinlich. Am 10. Juli war die schwarze Frau bei einer Verkehrskontrolle verhaftet worden. 3 Tage später wurde sie erhängt in einer Polizeizelle gefunden.
Als Barack Obama in einer Novembernacht 2008 die amerikanischen Präsidentschaftswahlen gewann, da waren die Hoffnungen und Erwartungen an ihn natürlich riesig. Das Yes, we can, das klang damals richtig laut und der erste schwarze US-Präsident schien auch voller Tatendrang. Und kaum war er im Amt, wurde ihm sogar schon der Friedensnobelpreis verliehen. Doch dann kamen die großen Enttäuschungen und die Mühen der Ebene. Die Last der Präsidentschaftsjahre zählen doppelt, das sagen manche in Amerika. Und das sieht man Obama heute schon auch an. Viele empfanden ihn lange als zu wenig kämpferisch und zu weit von den Menschen entfernt. Kann er das nun 1,5 Jahre vor Ende seiner Amtszeit nochmal umdrehen? Führt ihn sein Weg nun vielleicht doch wieder zurück zum Anfang, zurück zum Yes, we can? Ina Ruck.
Präsident Obama zu Besuch in Jon Stewarts Daily Show. Sie begrüßen sich wie alte Freunde. 2 Männer, die, wenn man so will, beide kurz vor Ende ihrer Amtszeit sind. Sie können es jetzt ja auch locker angehen. Wie lange haben Sie noch? 1 Jahr? Ich kann es nicht glauben, dass Sie mit Ihrer Show vor mir aufhören. Ich werde eine Präsidentenverfügung erlassen. Jon Stewart muss bleiben. Ein witziger, selbstsicherer Präsident, der allen Grund hat zur guten Laune. Einen Sieg nach dem anderen fährt er plötzlich ein. Der wichtigste, die Krankenversicherung für alle, sein großes Projekt, wird bleiben. Im Juni weist das oberste Gericht den letzten Versuch ab, diese zu verhindern. Obama triumphiert. Krankenversicherung ist endlich kein Privileg der wenigen mehr, sondern das Recht aller. Kurz darauf der nächste Erfolg. Auch in Sachen gleichgeschlechtlicher Ehe bestätigt das oberste Gericht Obamas Politik. Überall in den USA dürfen Homosexuelle jetzt heiraten. Das Weiße Haus in Regenbogenfarben, der Hausherr beinahe philosophisch. Das Gericht hat verfügt, dass die Ehe für alle offen ist. Manchmal gibt es solche Tage, wenn langes und beharrliches Bemühen plötzlich belohnt wird. Durch Gerechtigkeit wie ein Donnerschlag. Like a thunderbolt. Obama auf der Zielgeraden. Auch außenpolitisch klappt plötzlich einiges. Das Atomabkommen mit Iran steht. Nach Jahren der Verhandlung ist das ein Sieg für Obamas Ansatz, auch mit Feinden zu reden. Die USA und ihre Partner haben das erreicht, was jahrzehntelange Feindseligkeit nicht geschafft hat. Iran hat sich vertraglich verpflichtet, keine Atomwaffen anzuschaffen. Und auch dies müssen Amerikas Konservative jetzt schlucken. Nach mehr als 50 Jahren Eiszeit öffnet in Washington eine kubanische Botschaft. Obama und Castro schütteln Hände. Noch ein ehemaliger Erzfeind, mit dem man jetzt wieder redet. 1,5 Jahre vor Ende seiner Amtszeit zeichnet sich ab, wie Obama das Land verändert hat, aber auch wie nicht. Die Sprachlosigkeit zwischen Schwarz und Weiß, das gegenseitige Unverständnis, das viel zu oft in Hass umschlägt, das alles ist immer noch Alltag. In der Trauerfeier für einen ermordeten schwarzen Priester spricht Obama endlich deutlich über Rassismus und er singt. Amazing grace, how sweet. Auch das macht nur ein selbstbewusster Präsident, einer, der weiß, was er erreicht hat.
Ja, und seit Barack Obama US-Präsident ist, hatten sie wirklich sehnsüchtig auf einen Besuch von ihm gehofft. Die Kenianer betrachten Obama natürlich als berühmten Sohn ihres Landes und das, obwohl er gar nicht dort geboren wurde. Aber Kenia ist immerhin das Heimatland seines Vaters. Nach 6 Jahren im Amt erfüllt Obama den Kenianern jetzt diesen wirklich großen Wunsch und er reist morgen nach Nairobi, das natürlich für diesen hohen Besuch extra aufgehübscht wurde. Und besonders freuen wird sich eine, nämlich Barack Obamas Stiefgroßmutter, die ihren Enkel nach langen Jahren wohl endlich wiedersehen wird. Gudrun Engel.
Efantus Kingi druckt das Konterfei des amerikanischen Präsidenten auf T-Shirts in seinem kleinen Laden in Nairobi. Willkommen zu Hause in allen Farben und Größen. Seit klar ist, dass der amerikanische Präsident zum Staatsbesuch kommt, sind hier alle ein bisschen Obama.
It's the trend right now.
Es ist gerade ein Trend, jeder möchte ein Stück Obama haben. Wir wollen alle zeigen, dass wir hinter ihm stehen, dass wir gut finden, dass er nach Kenia kommt.
Something good. Obama is coming to Kenya.
Nairobi putzt sich raus. Immerhin kommt zum ersten Mal in der Geschichte ein amerikanischer Präsident ins Land. Neue Straßen werden gebaut, Schlaglöcher gestopft, Grünstreifen bunt bepflanzt. $1 Million kostet die Verschönerungsaktion. Die Kenianer beeindruckt die Regierung damit nicht. Wenn wir unsere Sicherheit nur verbessern, weil Obama kommt, ist das enttäuschend. Es ist frustrierend, dass die Regierung erst einen Grund braucht, um aktiv zu werden. Wir brauchen niemanden, der von außerhalb kommt und dafür sorgt, dass wir aufräumen. Straßenverkäufer bieten Devotionalien an. Noch. Die meisten mussten die Innenstadt bereits verlassen, aus Sicherheitsgründen. Die Vorkehrungen sind massiv. 10.000 zusätzliche Polizeikräfte in der Stadt. Die Zeitungen sind seit Wochen voll mit Berichten und Geschichten. Die Kenianer lieben ihren berühmten Sohn. Nur bei einem Thema sind sie anderer Meinung: der Legalisierung von Homosexualität. Hier demonstriert man sogar lautstark dagegen. Laut Verfassung ist Homosexualität in Kenia verboten. Präsident Uhuru Kenyatta will dieses Thema möglichst vermeiden. Es ist definitiv nicht auf unserer Liste. Unser Land, unser Kontinent hat wichtigere Probleme zu klären als das. Wir wollen über Entwicklungspotenziale sprechen, nicht über Homosexualität. Im kleinen Dorf Kogelo, aus dem Obamas Familie stammt, spielen politische Diskussionen keine Rolle. Hier gibt es mittlerweile sogar eine geteerte Straße. Nicht unbedingt üblich, 400 Kilometer von Nairobi entfernt. Hier wohnt Oma Sarah, die Barack Obama liebevoll Granny nennt. Seit Tagen gehen hier Besucher ein und aus. Alle wollen ein Stück Obama abhaben. Hier in diesem Haus sind wir alle sehr offen und freundlich. Barack hat das von seiner Familie geerbt. Am Sonntag besteht die Chance auf ein Familientreffen. Alle anderen Kenianer können sich das Spektakel im Fernsehen ansehen. Barack Obama, in Kenia ein Superstar.
Hat Obama die hohen Erwartungen, die an ihn gestellt wurden, erfüllt? Ein Kommentar von Stefan Niemann vom Norddeutschen Rundfunk.
547 Tage vor Ende seiner Amtszeit bestaunen wir einen beflügelten Präsidenten. Obama, wie er singt und lacht, Obama, wie er Witze macht. Hier in Washington und in aller Welt fragen sich viele, woher sie kommt, seine neue Lässigkeit. Er wirkt fast so euphorisch wie einst im Yes-We-Can-Wahlkampf. Von Amtsmüdigkeit keine Spur. Dabei hatten wir ihn schon belächelt als entzauberten Visionär und gescheiterten Weltverbesserer, als im Weißen Haus ergrauten, in Sachzwängen gefangenen Realpolitiker, allenfalls mäßig erfolgreich. Ich fürchte, wir Journalisten haben ihm doppelt Unrecht getan, ihn erst hochgejubelt, dann viel zu früh abgeschrieben. Denn noch mehr als Heilsbringer und Hoffnungsträger lieben wir gefallene Helden. Wir haben Obama erst über, dann unterschätzt. Enttäuscht von Drohnenkrieg und NSA-Spitzelei, von Fracking-Fieber und seiner Ohnmacht gegenüber Amerikas Waffenlobby, wurde viel zu wenig beachtet, wie beharrlich dieser Präsident auf anderen Politbaustellen dickste Bretter bohrt. In diesen Wochen erntet Obama endlich Erfolge seiner Reformen. Die USA verdanken ihm historischen Wandel. Gewiss, er ist gleichzeitig bitter gescheitert, etwa an der Versöhnung der politischen Lager. Konservative und Demokraten wirken heute zerstrittener denn je. Und regelrecht tragisch finde ich, dass Amerikas erster schwarzer Präsident den alltäglichen Rassismus im Land bisher nicht einzudämmen vermochte. Doch trotz aller Enttäuschungen und gegen den von Republikanern beherrschten Kongress demonstriert Obama 547 Tage vor Ende seiner Amtszeit frisches Selbstbewusstsein. Offensichtlich ist dieser Präsident noch nicht fertig.
Stefan Niemann kommentierte. So, und jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sitzen nichtsahnend am Steuer Ihres Autos und fahren zügig auf der Autobahn. Und plötzlich dreht das Radio voll auf. Und das, obwohl Sie die Hände die ganze Zeit so am Steuer hatten. Doch zum Albtraum wird diese Vorstellung in dem Moment, in dem bei voller Fahrt plötzlich der Motor ausgeht. Sie als Fahrer sind völlig machtlos und verlieren jegliche Kontrolle. Albtraum. In Zeiten, in denen sich viele Autos in Computer auf vier Rädern verwandelt haben, ist so ein Horrorszenario durchaus möglich. Denn genau das hat ein Team von Hackern in den USA jetzt bewiesen. Jens Eberl und Markus Schmidt.
Er hat etwas von Daniel Düsentrieb, wenn er so mit seinem umgebauten Go-Kart durch die Straßen von Pittsburgh düst. Aber niemand sollte Chris Valasek unterschätzen. Er ist einer der besten Hacker in den USA. Und jetzt hat er einen großen Coup gelandet, der die Autoindustrie schockt. Gemeinsam mit seinem Partner Charlie Miller hat er sich über Mobilfunk in die Bordelektronik eines fahrenden Autos eingewählt. Der Jeep ist meilenweit entfernt. Beim Testfahrer dröhnt auf einmal das Radio in voller Lautstärke. Die beiden Hacker erscheinen im Display. Dann übernehmen sie die volle Kontrolle über das Auto. Das Gaspedal gehorcht nicht mehr, gibt der Testfahrer durch. Das haben wir abgestellt. Ich kann nicht mehr beschleunigen. Der Tacho sagt 40 Meilen, aber ich bin viel langsamer. Fotos vom Laptop klauen, das ist Kinderkram. Aber wenn du in der Lage bist, Autos anzugreifen, die Bremsen abzuschalten, dann ist das wirklich gefährlich. In Deutschland bietet BMW sogar ganz offiziell an, Autos per Smartphone zu bedienen. Thomas Käfer kann von dem Handy aus die Hupe steuern, die Lichthupe zum Blinken bringen und das Auto öffnen. Allerdings ist das gar nicht sein Auto. Der IT-Spezialist aus Würselen hat die App von BMW gehackt, das Smartphone als Schwachstelle enttarnt.
Die Automobilindustrie betritt quasi die Domäne der IT-Welt und trifft da auf Hacker, die seit 25, 30 Jahren nichts anderes tun, als IT-Systeme anzugreifen. Und dem sollte man sich bewusst sein, wenn man Autos mit Smartphones und anderen Infrastrukturen vernetzt. Das gibt einfach eine neue Angriffsfläche und ein gefundenes Fressen natürlich auch für die bösen Buben.
BMW wirbt gerne mit seinen innovativen Diensten, das Auto, das ferngesteuert einparken kann. Der Münchner Autokonzern gibt zu, dass es eine Sicherheitslücke gab. Sagt aber, fahrrelevante Dienste waren zu keiner Zeit betroffen. Auch hat ein derartiger Angriff noch nie im realen Alltag stattgefunden. Die deutsche Autoindustrie träumt von einer Zukunft, bei der der Fahrer nur noch eine Nebenrolle spielt. Aus der Sicht des IT-Experten birgt das aber auch große Risiken.
Ich kann im Verborgenen agieren, ich kann aus dem Internet agieren und kann letztendlich auch ein System kapern und ja, in letzter Konsequenz auch als Waffe einsetzen.
Zurück in die USA. Vor 2 Jahren hatte dasselbe Team schon einmal per Laptop ein Auto manipuliert, einen umgebauten Toyota Prius. Damals saßen die Hacker aber im Auto. Wir versuchen ganz bewusst, die Bordcomputer böse Sachen machen zu lassen. Wir geben ihnen von außen Daten ein. Und wir stellen fest, dass die Konzerne mehr auf Funktionalität denn auf Sicherheit Wert gelegt haben. Fiat Chrysler hatten die Hacker informiert, damit der Hersteller ein Update anbieten kann. Aber die Jungs suchen schon nach der nächsten Schwachstelle.
Der frühere Bischof von Limburg, Thebas van Elst, muss möglicherweise mit Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe rechnen. Nochmal Nachrichten mit Judith Rackers.
Es geht um die hohen Kosten für den Neubau des Bischofssitzes in Limburg. Das Bistum besteht dem Vatikan gegenüber auf finanzieller Wiedergutmachung. In Rom gibt es aber noch keine Entscheidung. Die Baukosten für den neuen Amtssitz beliefen sich zuletzt auf 31 Millionen Euro. Wegen der Affäre wurde Thebats erst suspendiert, dann trat er zurück. Die Arbeitgeber fordern flexiblere Arbeitszeitregelungen in Deutschland. Verbandspräsident Kramer sprach sich dafür aus, anstelle der täglichen Höchstarbeitszeit von 8 Stunden einen wöchentlichen Höchstwert festzulegen. Das sei wichtig, etwa für die weltweite Kommunikation über Zeitzonen hinweg. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisierte das als Versuch, die Digitalisierung zu nutzen, um den Arbeitsmarkt weiter zu liberalisieren. Bei einem Schiffsunglück auf dem Nil sind nach offiziellen Angaben 18 Menschen ums Leben gekommen. Ein Partyboot war gestern Abend in der Nähe von Kairo mit einem Lastkahn zusammengestoßen und gekentert. Rettungskräfte suchten die ganze Nacht nach Vermissten. Auf dem Nil kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Viele Boote sind veraltet und unsicher. In Witten bei Dortmund ist am Vormittag im einzigen Weichenherstellungsbetrieb der Deutschen Bahn ein Brand ausgebrochen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Im Fern- und Nahverkehr der Bahn gab es Behinderungen. Über die Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt. Es ist zwar unter Kontrolle, die Löscharbeiten sollen nach Einschätzung der Feuerwehr aber noch bis in die Nacht hinein dauern.
Venedig, so hat Thomas Mann gesagt, dieser schönen Perle der Adria, soll man sich nur mit dem Schiff nähern. Aber da hat er noch nichts geahnt von jenen schwimmenden Städten, die sich seit ein paar Jahren wie gewaltige Monster dicht an der filigranen historischen Kulisse von Venedig vorbeischieben. Die Verwirbelung durch die Schiffsschrauben gefährden nicht nur die Fundamente der alten Palazzi, die Riesenschiffe tragen auch zu den Millionen Touristen pro Jahr in Venedig bei, die die Stadt immer mehr unter Druck setzen. Was aber tun, wenn die Serenissima inzwischen so von Touristen überschwemmt wird, dass selbst die nichts mehr davon haben? Und von Romantik will man gar nicht mehr reden. Helge Röfer.
Zu Wasser und zu Land schieben sich pro Jahr an die 30 Millionen Besucher durch Venedig. Die Massen hinterlassen Geld und Unmut. Ein normales, nicht touristisches Leben gibt es hier kaum noch. Diese Stadt ist wie ein Freiluftmuseum ohne Eintritt. Es kommen immer mehr Touristen, aber die Stadt ist voll, überladen. Dieses Venedig kann doch auch keinem Besucher gefallen. Marco Scurati lebt als gebürtiger Venezianer immer noch hier. Damit ist er ein Exot. Es ist wenige Jahrzehnte her. Da wohnten in der Altstadt über 100.000 Menschen. Heute sind es gerade noch die Hälfte. Die Venezianer entfliehen dem Touri-Trubel und schlagen Alarm. Sie wollen ihre Stadt zurück. Und auch Kulturschutzorganisationen warnen, die Lagunenstadt drohe zu einem künstlichen und einem kitschigen Ort zu verkommen. Die Gäste aus aller Welt jedoch sind begeistert. Ich bin verliebt in diese Stadt, fühle mich sehr wohl. Es ist eine wunderbare Stadt, wir mögen es. Es ist sehr romantisch, ein bisschen voll und ganz schön warm. Die Stadtverwaltung steht unter Druck und hat verschiedene Maßnahmen im Sinn. Venezianer sollen etwa in extra Schlangen schneller auf die Vaporetti, die Wasserbusse, kommen. Und im Gespräch ist eine Beschränkung für Touristen auf dem Markusplatz. Einwohner sollen freien Zugang behalten, wer über Nacht bleibt, auch. Tagesgäste müssten vorab buchen, vielleicht sogar bezahlen. Wir haben kleine Kinder und wenn man das Gedränge und das Schlangestehen vermeiden kann, durch vorheriges Buchen, das wäre doch gut.
Also man sollte es eigentlich begrenzen. Ich finde, man sollte es begrenzen, die Person.
Das wäre schade, weil viele Leute ausgeschlossen wären. Und die kommen doch alle hierher, um alles zu sehen. Gegenwind kommt vor allem von den Tourismusverbänden vor Ort. Wir sollten jeden Touristen willkommen heißen, ohne Einschränkungen. Wir brauchen die Gäste aus aller Welt, so viele wie möglich. Sie bringen doch Geld, bescheren uns Wohlstand. Die Mieten indes sind horrend in Venedig. Arbeitsplätze knapp und wenn, gibt es Jobs fast nur noch im Fremdenverkehr. Es leidet, ja es verschwindet das Alltagsleben. Es wird immer schwieriger, mit den Menschenmassen hier umzugehen. Uns fehlt der Platz zum Bewegen, fehlt die Luft zum Atmen. Wir sind mittlerweile echt genervt. Es muss sich etwas ändern, damit Venedig und die Venezianer auch weiterhin leben können, von und mit den Touristen.
Und dazu jetzt noch einen kleinen sozusagen Geheimtipp. Im Winter gibt es in Venedig viel weniger Touristen. Und im Sommer kann es im Übrigen ja auch zu Hause ganz schön sein. Zumindest dann, wenn das Wetter denn auch mitspielt. Claudia, tut's das denn?
Na, morgen und am Sonntag auf jeden Fall schon. Der Samstag, der sieht nicht ganz so gut aus. Ganz im Gegenteil, da geht's dann rund beim Wetter. Wir haben es im Moment mit einem Hochdruckgebiet zu tun. Das macht sich morgen bemerkbar. Dann kommt dieses Tief, das jetzt schon westlich von uns liegt. Und das ist ein Sturmtief, wird für heftigen Wind, für schwere Sturmböen, vor allem im Norden und Westen, im Zusammenhang mit Gewittern sorgen. Und dann kommt wieder eine wolkenfreie Fläche. Dementsprechend, dieses Symbol steht für morgen. Das wird dann der Samstag sein. Und das ist der Sonntag mit mehr Sonnenschein und meist trockenem Wetter. Also gar nicht so schlechtes Wochenende, aber der Samstag hat es in sich. Da kommen wir gleich zu. Jetzt in der Nacht erstmal ein paar dichtere Wolkenfelder. Oft ist es aber auch sternenklar. Und jetzt im Moment noch von den Chiemgauer Alpen bis zum Königssee örtlich kräftige Gewitter, die weiterziehen werden und dann abklingen. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte zwischen 19 und 12 Grad. 11 Grad in Hamburg und 8 Grad im Binnenland Schleswig-Holsteins. Das ist schon ganz schön frisch. Morgen Vormittag dann Sonne und ein paar Wolkenfelder. Es ist überwiegend trocken, höchstens vielleicht mal ein paar Tropfen, die fallen können. Am Nachmittag brodelt es dann im Süden wieder und das bedeutet so vom Südschwarzwald, Schwäbische Alb, Und südlich davon können sich Schauer und Gewitter entwickeln. Die können auch kräftig sein mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Und die ziehen dann aus den Alpen weiter nach Norden. Das heißt insgesamt im Süden am Nachmittag, Abend Schauer- und Gewittergefahr. Temperaturen gehen zuvor rauf auf Werte zwischen meist 22 bis 26 Grad in der Nordhälfte. Im Südwesten wieder bis zu 34 Grad, also morgen wieder ein heißer Tag. Der Wind dazu meist schwach aus östlichen Richtungen. Am Samstag dann heftige Schauer und Gewitter, vor allem im Norden und Westen. Schwere Sturmböen in Zusammenhang mit diesen Gewittern. Die Bäume sind voll belaubt, bieten viel Angriffsfläche, also Wälder, Bäume, Äste, die runterhängen oder so, auf jeden Fall meiden. Und am Sonntag dann wieder Wetterberuhigung, deutlich niedrigere Temperaturen. Da kommen wir dann gerade mal so bei 20 bis 22 Grad raus. Nur im äußersten Südwesten wieder bis zu 27 Grad.
Claudia, vielen herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie das Sommerkino im Ersten mit dem Spielfilm Zwei Leben. Um 0.15 Uhr meldet sich dann Anna Planck mit dem Nachtmagazin. Und wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Tschüss, bis dahin.